herzlich willkommen bei Update, Ihrem Expertenpodcast der Opta Data Gruppe. In dieser Serie dreht es sich voll und ganz um den Geschäftsbereich Hilfsmittel. Sie erhalten spannende Einblicke zur aktuellen Lage aus den Bereichen Sanitätshaus, Orthopädie, Schuhtechnik und Medizintechnik. Hierzu dürfen Sie sich auf Fachexperten freuen, die über die Themen sprechen, die aktuell die ganze Branche bewegen. Und jetzt geht's los mit Update.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Optadata Experten Podcast Update. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Bernhard Kötte. Ich bin jetzt seit 1989 in der Sanitätshaus- und Medizintechnikbranche tätig, war dort 21 Jahre als Fachjournalist unterwegs und in den letzten 14 Jahren bin ich bei der Optadata aktuell im Bereich Business Development tätig. Das Business Development kümmert sich um die strategische Geschäftsfeldentwicklung der Optadata. Herr Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik in Dortmund, herzlich willkommen im Optadata Podcast. Wir freuen uns sehr, dass wir gerade mit Ihnen als einem Mann an exponierter Stelle in unserer Hilfsmittelwelt hier die Premiere durchführen können. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, zunächst mal einfach beruflich. 1994 haben Sie Ihr Meisterstück zum Orthopädietechnikermeister und Bandagistenmeister in Landshut gebaut. Seit 2001 sind Sie geschäftsführender Gesellschafter der OTZ in Lichtenau. Die OTZ fokussiert sich auf alle relevanten Fachbereiche, Orthopädietechnik, Orthopädie-Schuhtechnik, Reha-Technik, Homecare und häusliche Pflege. Seit März 2020 sind Sie Obermeister des Landesverbandes für Orthopädietechnik in Hessen und der erste Mann im Hilfsmittelstaat, wenn ich das mal so etwas locker formulieren darf, der Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädietechnik und prädestiniert bei Ihrer Ausbildung eben einen Orthopädietechniker, der weiß, wie eine Prothese gebaut wird, der weiß, wovon er spricht. So viel zu den beruflichen Eckpfeilern von Alf Reuter. Und bevor wir jetzt in unsere Fachthemen einsteigen, würde ich den Zuhörern noch kurz ein wenig zu dem Menschen Alf Reuter näher bringen. Herr Reuter, darf ich Sie bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen?
Gerne, ja.
Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich?
Vorankommen, nicht stehen bleiben.
Ich wollte schon immer mal eine Reise machen nach?
Das ist einfach Riga, da wollte ich schon immer mal hin.
Ich entspanne nach einem stressigen Arbeitsalltag am besten, indem ich?
Sport treibe.
Verärgern kann man mich?
Ignoranz und Überheblichkeit.
Erfreuen kann man mich mit?
Offenheit und Ehrlichkeit.
Und an meinem Beruf mag ich am meisten?
Die Vielfältigkeit in unserem Beruf. Vor allen Dingen die Sinnhaftigkeit. Ich habe letztens in der Bahn bei einer jungen Dame auf dem Rechner einen Aufkleber gesehen. Where's the purpose? Wo ist der Sinn? Wo ist der Zweck? Und ich denke, in unserem Beruf tun wir jeden Tag nichts anderes als Sinn schaffen, indem wir für Menschen echte Hilfen bauen und diesen behinderten oder gehandicapten Menschen echte Hilfen geben.
Ja, damit haben Sie mir schon wunderbar eine Steilvorlage gegeben zur Bedeutung des Hilfsmittelmarktes und unter dem Stichwort Corona eben auch, wie sieht die aktuelle Lage der Hilfsmittelnation aus oder besser, wie sieht die berufspolitische Agenda des BVT heute und morgen aus? Die Corona-Krise hat, das ist ja nicht weiter verwunderlich, natürlich auch die orthopädietechnischen Betriebe hart getroffen. Sie haben als BIF Corona-Umfragen, nicht nur eine, ich glaube insgesamt vier gemacht und haben immer wieder festgestellt, dass die Mitgliedsbetriebe, die OT-Betriebe und die Sanitätshäuser bis doch mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen hatten. Und meine Frage, kann man die wettmachen bis zum Jahresende? Hält die Hilfsmittelbranche ohne Schutzschirm durch?
Erstmal erste Frage, nein. Ich denke nicht, dass wir die Umsatzrückgänge aufholen können, weil die sind doch in manchen Bereichen so groß gewesen und die Umsätze laufen jetzt auch noch nicht wieder richtig an, sodass wir das auf keinen Fall schaffen. Und das ist auch der Grund, warum wir Unterstützung brauchen. Ich meine, wir haben ja eindeutiges Signal aus der Politik bekommen, ihr kriegt keinen, ihr kommt nicht unter den Schutzschirm. Das hat man so uns so unter vorgehaltener Hand gesagt, aber wir brauchen Unterstützung. Erstmal, weil die Umsätze nicht wieder anlaufen, wir dieses nicht wieder aufholen können. Und ein weiteres Beispiel noch von vielen anderen, die persönliche Schutzausrüstung, die wir für uns und für unsere Mitarbeiter vorhalten müssen, sind extrem teuer geworden. Nehmen Sie nur so eine normale Mund-Nasen-Schutz, so die typische Papier-OP-Haube, die hat vor Covid-19 hat die 5 Cent gekostet, jetzt kostet sie 50. Und so geht das weiter. Also wir müssen uns und unsere Mitarbeiter schützen. Und das sind Kosten, die bezahlt uns im Moment niemand. Und die müssen bezahlt werden.
Herr Reuter, Umsatzeinbußen werden nicht aufgeholt werden können. Das ist Ihre Meinung. So sieht's das Fach. Gleichzeitig haben wir Kostensteigerungen. Und parallel wird natürlich erwartet von allen, nicht an allererster Stelle von den Patienten, aber auch von der Politik, dass das Sanitätshaus, der orthopädietechnische Betrieb, flächendeckend die Versorgung aufrechterhält. Das beißt sich doch gegebenenfalls ein Stück weit mit dem Thema Systemrelevanz, wo das Handwerk auch stark dran gearbeitet hat. Wie ist hier der Stand der Dinge?
Das Thema Systemrelevanz ist für uns enorm wichtig, da wir von Anfang an gemerkt haben, dass wenn wir diesen Status Systemrelevanz nicht haben, dass wir in die Heime nicht reinkommen, dass wir keine Unterstützungsleistungen kriegen. Und das ist ein Bandwurm. Das zieht sich enorm lang. Insofern ist es eminent wichtig, dass wir in die Systemrelevanz reinkommen. Wir haben jetzt, nachdem wir lange gesucht haben, wo wir überhaupt ansetzen können, ist das Thema Systemrelevanz ist föderalistisch aufgehängt, sodass wir also über unsere Landesinnungsverbände jetzt an die Landesregierung gehen und an die Landesgesundheitsämter. Und diese werden derzeit angesprochen. Wir sind gerade mit den Ländern angefangen, die da am hartleibigsten waren und das am meisten bestritten haben, und starten dort ein Pilotprojekt, um diese Systemrelevanz fürs Fach zu bekommen.
Ja, ein äußerst wichtiges Thema, die Bedeutung der Branche bei den politischen Akteuren nach wie vor noch fester zu verankern. Also das sind ja jahrelange Aufklärungsversuche. Trotzdem hat man immer wieder auch ihrer Vorgänger und des Bundesinnungsverbandes und der Landesinnungen, der Einkaufsgemeinschaften, hier steht man gut zusammen, haben immer wieder versucht, in den letzten Jahren das Fach mehr in den Fokus zu rücken. Und dann hat man trotzdem wieder den Eindruck, hat noch nicht so ganz gereicht. Hier muss weitergearbeitet werden. Das Ganze kann aber doch auch nur im Zusammenhalt gehen, wenn alle berufspolitischen Akteure gut zusammenarbeiten. Wie ist Ihr Fazit hier seitens des BIF? Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert mit Innungen, mit Leistungsgemeinschaften zum Beispiel?
Ganz hervorragend. Also wir haben derzeit, denke mal, so eine große Geschlossenheit, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Aber trotzdem ist, und da haben Sie ganz recht, unsere Stimme ist zu leise. Das politische Gewicht ist trotzdem zu klein, weil wir keine gemeinsame politische Vertretung aller Leistungserbringer, Verbände und Leistungsgemeinschaften für die Leistungserbringer in Berlin haben. Manche Leistungsgemeinschaften sind durch Industrieverbände vertreten. Wir machen es selber oder auch über den Zentralverband des Deutschen Handwerks, über die Gesundheitshandwerke. Das ist zu zergliedert. Wir brauchen eine Stimme in Berlin. Ein Politiker hat mich einmal gefragt, Herr Reuter, welche Telefonnummer haben die Leistungserbringer für orthopädische Hilfsmittel oder gesamt für medizinische Hilfsmittel? Und die konnte ich Ihnen in dem Moment nicht nennen. Ich konnte ihm meine Telefonnummer für den Bundesinnungsverband geben, aber nicht für die gesamte Branche. Und das ist wichtig. Das müssen wir erreichen. Wir müssen einen Ansprechpartner in Berlin haben für die Leistungserbringer. Nur für die Leistungserbringer. Denn es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für die Industrie spreche oder für den Leistungserbringer. Das ist zwar eine Branche, trotzdem haben wir unterschiedliche Themen, die wir mit unterschiedlichen Gewichtungen aufhängen.
Ist auf jeden Fall noch eine Aufgabe für die Zukunft. Ich nehme mal an, da arbeiten Sie stark dran, diese eine Telefonnummer zu kreieren. Das ist eine Baustelle im Moment, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt wahrscheinlich noch zwei, drei andere große Baustellen, die im Moment ganz aktuell im orthopädietechnischen Handwerk drücken. Wie würden Sie die bezeichnen?
Also wir haben ja schon zwei angesprochen. Einmal die Unterstützung für die persönliche Schutzausrüstung. Das zweite ist das Erreichen der Systemrelevanz. Ein Thema, was im Moment gerade ganz aktuell ist, ist die Mehrwertsteuerregelung für nicht teilbare Fallpauschalen. Das sind so die drängendsten Themen, wo wir derzeit dran sind. Aber wir haben ja auch Themen, die wir langfristig begleiten, die nicht minder wichtig sind. Da ist zum ersten einmal der Bürokratieabbau. Das ist ja fast nicht mehr handelbar, was da derzeit läuft. Stellen Sie sich allein die Präqualifikation vor, wo alle 20 Monate eine Betriebsbegehung stattfindet. Wenn jemand mehrere Filialen hat, der kommt aus dem Begehen nicht mehr heraus. Warum kann man solche Dinge nicht entweder per Aktenlage oder per Online-Meeting machen? Das kann man durchaus, denke ich mal, auch virtuell machen. Oder das nächste Thema ist, wir haben viel zu viele Verträge. Eine Masse von Verträgen, da muss es eine Vereinheitlichung geben, dass man zumindest so auf die Ebene der Verbandsverträge kommt. Und ein weiteres Thema ist E-Rezepte, Telematikinfrastruktur. Da sind wir ja nun auch im Thema und bearbeiten dieses auch weiter. Und eins, was im Moment ja fast ganz hinten runtergefallen ist, ist das MDR, wo wir jetzt ja ein Jahr, nennen wir es mal Galgenfrist, bekommen haben, wo wir aber auf einem ganz guten Weg sind. Also das läuft, das Thema.
Ja, steige ich mal bei zwei klassischen Opta-Data-Themen nochmal ein, frage nochmal nach, Vereinfachung der Abrechnung über Verträge unter anderem. Dort hat es ja eine Arbeitsgruppe gegeben, ein Schiedsverfahren hat es gegeben, was ja, der Berg kreiste und gebar eine Maus, war so meine Beurteilung. Da waren sich eigentlich alle Fachleute einig. Trotzdem wird er ja wahrscheinlich weitergearbeitet. Geht es denn bei der Vereinfachung der Abrechnung und der Entbürokratisierung der Abrechnung schwerpunktmäßig um Eindämmung der Verträge oder geht es auch um Dinge wie einheitliche Preisgestaltung in bestimmten Bereichen? Worum geht es konkret?
Um die Eindämmung der Verträge, der Masse an Verträgen. Sie müssen sich vorstellen, was allein für eine Ressourcenverschwendung betrieben wird. Jede kleine BKK ist unterwegs und möchte das Rad neu erfinden. Dort gibt es dann einen neuen Rahmenvertrag, der juristisch geprüft werden muss. Da gibt es Preisteile, da gibt es Ausführungsbestimmungen über alle Produktgruppen, die wir haben, sodass wir Massen von Verträgen haben, die wir gar nicht bräuchten, wenn man diese vereinheitlichen würden. Ich denke, das ist eine Aufgabe für uns, dieses zu ändern und auch vor allen Dingen eine Aufgabe der Politik. Denn überlegen Sie sich mal, welche Mengen von Verhandlungsteams von den Krankenkassen und von unserer Seite das Jahr über unterwegs sind, vor Corona noch durch die Republik gereist sind, um solche Verträge zu verhandeln. Und nicht nur von uns, auch von allen Leistungserbringergemeinschaften. Und da muss dringend eine Vereinheitlichung her.
Wer setzt sich denn hier den Hut auf in der Branche?
Den setze ich mir im Moment auf. Gerade in dem Moment, wo ich mit Ihnen spreche, habe ich mir den aufgesetzt.
Ja, sehr gut. Dann sind wir beim Thema, wo Sie auch den Hut aufhaben. Das ist ein Stück weit im Moment, auch wenn es die einheitliche Telefonnummer noch nicht gibt, die Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern, allen voran mit Roy Kühne arbeiten Sie zusammen, mit dem Sie auch ein gemeinsames Webinar gegeben haben. Es gibt das sogenannte Fünf-Punkte-Programm Herausforderung der Hilfsmittelbranche in Zeiten der Corona-Krise. Das war ein Hype-Thema vor 2-3 Monaten. Jetzt hört man relativ wenig davon. Wird dieser Fünf-Punkte-Plan denn von Roy Kühne noch verfolgt?
Der wird zum Teil noch verfolgt. Also das war ja über Ostern haben wir das ja gemacht. Das war eine Gruppe von aus der Industrie, von Leistungserbringerseite, haben wir uns über Ostern virtuell damals, das war ja schon fast revolutionär, zusammengesetzt und haben dieses Fünf-Punkte-Papier zusammengestellt. Das hat sich zum Teil schon überlebt, weil wie das halt so ist, mit Krisen, die laufen halt nicht so, wie wir uns die vorstellen. Aber wir können diese fünf Punkte ja durchaus mal durchgehen, wenn ich sie jetzt zusammenkriege. Ich glaube, das erste war Schutzschirm, da haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Ja.
Wir brauchen eine Unterstützung. Das zweite war flächendeckende Gewährleistung der Versorgung, Thema Systemrelevanz. Ne? Da ging es natürlich auch um die Lieferfähigkeit. Die Lieferfähigkeit ist wiederhergestellt, weitestgehend. Wir bekommen die Produkte, die wir bestellen. Aber zu Zeiten der Krise, gerade in den Frühzeiten, sind wir nicht in die Heime reingekommen. Wir sind nicht in die Kliniken reingekommen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, die Altenheime haben eine regelrechte Security vor die Tür gestellt. Und da muss man schon etwas in der Hand haben, um an den Damen und Herren vorbeizukommen. Und solange man das nicht hat, kann man nicht versorgen. Insofern ist da die Systemrelevanz wichtig, haben wir drüber gesprochen. Dritte Thema war Beschlagnahme von Hilfsmitteln. Das gab es in Einzelfällen, ist aber dann nicht weiter durchgeführt worden, weil wir interveniert haben. Vierter Punkt war Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Ich glaube, das wird schon breitflächig genutzt oder das nutzen viele Kollegen. Das wird nur sehr unterschiedlich angenommen. Also also bei mir in meinem Hause, wir bieten das auch an, dass wir Online-Sprechstunden haben, dass wir mit dem Patienten auch online sprechen. Aber ich bin verstärkt in der technischen Orthopädie unterwegs, da ist das nicht sinnvoll. Sie müssen am Patienten versorgen. Das können Sie nicht über eine Videosprechstunde machen. Das ist, denke ich mal, in anderen Bereichen, wo man technische Probleme per Videokonferenz lösen kann, ist das bestimmt sinnvoll. In der technischen Orthopädie hat sich das jedenfalls nicht wirklich richtig durchgesetzt. Und der letzte Punkt war chronische Wunden. Da ging es auch um die Sicherstellung, weil da gab es große Lieferschwierigkeiten. Aber ich glaube, das hat sich auch fast erledigt, weil die Lieferfähigkeit wieder da ist, so wie ich das mitbekommen habe im eigenen Unternehmen, und auch wieder Thema Systemrelevanz. Sodass von den 5 Punkten im Endeffekt nur 2 überbleiben, die wirklich derzeit noch bearbeitet werden.
Wo sehen Sie konkret denn Einsatzmöglichkeiten für die Videosprechstunde? Und wenn es sie gibt, muss sie ja auch quasi wie ein Hausbesuch bezahlt werden, so wie das auch im Heilmittelbereich angedacht ist.
Also die Videosprechstunde kann ich mir vorstellen, wenn der Patient oder der Kunde ein technisches Problem hat, ein Bedienproblem von Hilfsmitteln, wo er nicht mit klarkommt, wo er nochmal eine Frage hat, wann muss ich diese Taste drücken, so etwas kann man sicherlich in einer Videosprechstunde machen, ja. Aber Dinge, wo direkt angepasst werden muss, wo eingestellt werden muss oder wo in der individuellen technischen Orthopädie richtig gebaut werden muss, da kann man vielleicht die Einführung, die erste Beratung kann man durchaus machen. Aber da kommen bei unseren Kunden und Patienten, kommt dann, wenn wir denen das anbieten, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können, da kommt dann immer die Frage, wieso, wir telefonieren doch gerade. So, das ist die Selbstverständlichkeit auch noch nicht da, sondern die kommen dann lieber zu uns und lassen sich direkt vor Ort beraten und sich das zeigen, was wir haben.
Also die Digitalisierung im Sanitätshausbereich hat seine Grenzen, auch allein aus natürlichen Grund, aufgrund des Alters, des Altersdurchschnittes der Patienten. Kann man das so zusammenfassen?
Nee, das glaube ich gar nicht. Sondern das liegt wirklich daran, dass wenn wir etwas bauen und wir stellen ja etwas her, dass man das nicht durch eine Kamera zeigen kann. Das muss der Patient erspüren. Der muss da reinsteigen oder da drauf gehen oder er muss es selber merken, dieses Hilfsmittel. Und das ist etwas anderes, ob Sie ein technisches Problem haben, wo es an der Einstellung geht oder wo Sie wirklich etwas anpassen am Patienten. Also ich glaube, dass es gar nicht so am Alter liegt.
Also wenn es Möglichkeiten gibt, die digitale Technik einzusetzen, dann glauben Sie, dass auch das Durchschnittsklientel im Sanitätshaus bereit ist, diesen digitalen Weg zu gehen, dass das keine Altersfrage ist?
Durchaus, ja. Oh.
Gut. Ein Thema, wo wir jetzt ein Stück weit in die Zukunft blicken, Sie haben es gerade erwähnt, ist der Anschluss an die Telematik-Infrastruktur. Das E-Rezept wird kommen als eine der großen politischen Herausforderungen auch in den nächsten 24 Monaten. Wie ist die Erwartungshaltung des Bundesinnungsverbandes hier und welche anderen politischen Herausforderungen sehen Sie in den nächsten 2 Jahren so ganz oben auf Ihrer Agenda?
Ich denke mal, die größte Herausforderung wird sein, den Damen und Herren, die diese Telematikinfrastruktur auf die Beine stellen, zu erklären, wie das bei uns überhaupt geht. Denn bisher, die Telematikinfrastruktur funktioniert ja so, Sie kommen mit einem virtuellen Rezept irgendwo hin, reichen das über einen Tresen, es wird etwas anderes zurückgereicht, das heißt Medikamente oder sonst irgendwas und das war's. Also ein einfacher Prozess. Nur sind die Prozesse bei uns ja nun ganz anders, wesentlich komplexer. Und wenn man, ich nenne das immer so despektierlich Schachtelorthopädie, obwohl es gar nicht ist, aber wenn Sie jetzt eine Bandage nehmen, da könnte das auch funktionieren, weil die Preise dafür festgelegt oder verhandelt sind. Aber wenn Sie jetzt nur alleine an die Reha-Technik denken, mit Beantragung über Hilfsmittelpools oder über Wiedereinsatzmöglichkeiten oder wenn Sie jetzt für eine hochkomplexe Orthese oder Prothese einen Kostenvoranschlag schreiben und Sie müssen dann dieses noch mit dem medizinischen Dienst diskutieren. Solche Dinge, solche Prozesse sind derzeit in der Telematikinfrastruktur überhaupt nicht abgebildet. Und da müssen wir dran, da sind wir auch dran, dass den richtigen die erstmal zu definieren, wer ist überhaupt der Richtige? So. Oder die, dass man die überhaupt erstmal ans Telefon bekommt. Wer ist jetzt derjenige, der das hinterher auch beeinflussen kann? Und dem das dann zu erklären, wie unser Geschäft aussieht. Das ist erstmal die Hauptherausforderung.
Wenn Sie die größte politische Herausforderung in zwei Sätzen nennen würden, wie würde das lauten?
Zwei Sätze, das ist schwierig.
Ich versuche es mal.
Also, dass wir von der Politik als Leistungserbringer im Versorgungsgeschehen gesehen werden und nicht als Händler von irgendwelchen Dingen, die man auf Rezept über den Lasentresen hebt. Ich möchte eine Gleichstellung erreichen zu Ärzten, Apotheken und Heilmittelerbringern, weil auf dieser Ebene werden wir breit gefächert in der Politik noch nicht gesehen.
Damit ist meine letzte Frage, nämlich, dass Sie jetzt einen Wunsch frei haben, der sich sofort erfüllt, vielleicht auch schon beantwortet. Wäre das diese Sache, wenn Sie den Wunsch frei hätten, was Sie sofort verändern wollen?
Nee, da hätte ich ganz was anderes, Grundlegenderes. Aber Herr Kötte, wenn Sie schon mal die gute Fee spielen möchten, ich würde mir eine tiefgreifende Einigkeit des Fachs gegenüber Kostenträgern und Politik wünschen. Das wäre mein größter Wunsch.
Und wenn ich das jetzt tatsächlich den Feenhut auf hätte, wäre er jetzt erfüllt. Herr Reuter, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns im OptaData Podcast Ihre Sicht der Dinge, die Herausforderungen des orthopädischen Handwerks und des Sanitätshauses uns vermittelt haben. Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen viel Erfolg. Sie haben viel Arbeit vor sich. Und ganz im Sinne der aktuellen Zeit möchte ich mich verabschieden. Herr Reuter, bleiben Sie gesund.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ihnen auch. Alles Gute.
Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge wieder rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.